Mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus, der Pankreator, der Allmächtige. Ja, heute dieses ganz kurze Verslein, Matthäus 1, 23, kann jeder mitlesen. Was für ein herrlicher Name, Immanuel. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Das ist verdolmetscht, Gott mit uns. Der Evangelist Matthäus zeichnet sich ja dadurch aus gegenüber allen anderen Evangelisten, dass er ein ganz reichhaltiges Repertoire an alttestamentlichen Belegstellen anführt. Und das tut er auch hier. Jesaja 7, Vers 14 zitiert er und er meldet, dass ein Engel, ja, dem Josef diese Botschaft mitgeteilt hat, dass das, was in Maria gezeugt ist, vom Heiligen Geist ist. Und dieser Sohn soll jetzt der Retter, Jesus genannt, sein, der sein Volk von den Sünden und auch aus der Bedrängnis der Inneren vor allen Dingen retten wird. Das Erste, weshalb Jesus auf diese Welt kommt, ist nicht die Machtfrage. Die Machtfrage wird dann, wenn er wiederkommt, sichtbar für alle auf einen Schlag geregelt sein. Da gibt es gar keine Wahlen oder irgendwelche Buhrufe oder sonst irgendwas. Da wird die Machtfrage bei seiner Wiederkunft klar und deutlich geklärt sein. Vorrangig war jetzt überhaupt erst einmal die Schuldfrage zu klären. Und deswegen haben wir ihn auch als den Retter von Sünde, Tod und Teufel. Und die Botschaft legt jetzt nun die Worte des Propheten, die wir hier haben, siehe, eine Jungfrau wird schwanger und der Name des Sohnes Immanuel. Ja, in diesem Namen ist letztendlich der Segen des Geheimnisses und der Menschwerdung Jesu Christi angedeutet. Und in diesem Namen Immanuel haben wir das ausschließliche Heil. Der hebräische Begriff lässt sich hier für uns jetzt ja auf eine ganz andere Art und Weise dienstbar machen, wenn wir das Wort ein wenig auseinanderziehen. El am Ende ist immer Gott. Und das ist ein Gott der Stärke. Dann das Im heißt mit und das Nu uns. Nun, wenn wir diese drei Begrifflichkeiten zusammenfügen, dann haben wir in diesem Wort Gott mit uns. Das sind wenige Worte, aber sie haben doch reichlich Gewicht und wir wollen jetzt einfach mal in vier kleinen Punkten uns das anschauen, das Geheimnis der Menschwerdung. Im weiteren Sinne Gott mit uns, im engeren Sinne Gott für uns und im inneren Sinne Gott in uns. Immanuel, wir betrachten zuerst mal das Wort El, der hebräische Name für Gott und bedeutet Stärke. Die letzte Silbe des Namens beinhaltet die Kernaussage dieses Geheimnisses letztendlich und den Wurzeln des Segens. Freilich ist das nur uns als Gläubigen sichtbar. Ein Ungläubiger wird diese Worte natürlich auch auseinanderklamüsern können, aber es wird ihm eigentlich nichts sagen. Gott mit uns. Unsere natürlichen Augen sehen, wenn wir das Weihnachtsgeschehen dann angucken, eigentlich nur ein hilfloses Kind in irgendeiner zerlumpten Krippe, ja, mit ein bisschen Stroh zugedeckt und das war's dann. Auch Maria und Josef sahen nicht so aus, dass man hätte sagen können, ja klar, das sind die Könige und die Königseltern, haben wir schon gewusst, ja. Also das auch nicht. Und der Stall und die Krippe, das ist alles ärmlich. Jetzt waren die Hirten die Ersten, die das Ding in ihrer vollen Wirklichkeit erfasst haben. Die Engel haben ihnen ja auch ein Stück weit geholfen und sie sahen Christus, den Herrn, weil die Engel ihnen das gesagt hatten. Nicht, weil sie besonders schlau waren oder sonst irgendwelche Eingebungen hatten, sondern sie haben es auch letztendlich gesagt bekommen. Und sie haben diese Lobgesänge gehört und dann im Anblick des Kindes eins und eins zusammengerechnet, das muss das sein, was die Engel verkündigt haben. Folgen wir jetzt Jesus, dem Immanuel, dann versteckt sich das L, starker Gott, je länger, je mehr. Einzelne Blitze dieser Gottheit werden deutlich, was uns aber auch verwundern kann. Was ist das für einer, haben sie gesagt. Nicht die väterliche Werkstatt war 30 Jahre sein Zuhause, 30 Jahre in diesem verachteten Nazareth und Lukas, der ja alles sorgfältig erkundet hat und schreibt dann über diese 30 Jahre Steinhofer, schreibt ein kleines Büchlein, die 30-jährige Stille des Herrn Jesus. Ganz köstlich, das Büchlein, lässt sich auf meiner Homepage runterladen. Ja, und was schreibt der Lukas über diese Zeit? Er nahm zu an Weisheit, ja, an Alter und an Gnade bei Gott und den Menschen. War das der Inhalt dieser 30 Jahre? Fragezeichen. Da wird ja uns gar nichts Besonderes gemeldet. Ein bewundernswertes Stillschweigen, kann man sagen, über diesen 30 Jahren. Es gibt andere Evangelien, Thomas-Evangelium etc. und so weiter, die dann da noch irgendwelche Sonderlocken für Jesus da herausgezaubert haben, irgendwelche Wunder, die er da getan hätte und so weiter. Aber die Schrift meldet es nicht und deswegen wollen auch wir nicht über Gebühr hier diese 30 Jahre strapazieren und mit irgendwelchen ja, erfundenen Inhalten füllen. Und dann sehen wir wieder, wenn wir jetzt vom Anfang schauen, jetzt auf das Ende seines Lebens, ja, da hört man auch nicht irgendwelche königlichen Ovationen und Rufe, nicht? Da heißt nur, wo ist denn jetzt dein Gott? Und dann heißt es aus dem Munde unseres Heilandes, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man sieht ihn sterben, er wird begraben und so scheint die ganze Sache doch zu Ende zu sein. Mag sein, aber er ist und bleibt dieser El, dieser starke Gott, den die natürlichen Augen nicht entdecken können. Dem Glauben ist es gewiss, er ist El, der Gott aus der Ewigkeit in die Zeit, in unsere Zeit hineingekommen. Und dieser El, Gott, ist uns jetzt in Begriff allen guten Lebens, aller Freude, allen Friedens, denn in diesem Namen El, Gott, haben wir alles Schöne, Liebliche, Herrliche, was wir nur für uns ausdenken wollen. Dieses Wort begegnet all unserem Mangel und wenn wir Epheser 1, 23 anschauen, erfüllt sich auch in diesem Immanuel alles. Dieser Name begegnet unserer Torheit und wir haben es ja auch nicht. Des Menschen Weisheit ist Gottes Torheit und umgekehrt. Unsere Ohnmacht wird letztendlich zur Kraft erweckt. Und jetzt wollen wir dieses Immanu mit uns im weiteren, engeren und im inneren Sinne uns ein wenig anschauen. Im weiteren Sinne zeigt dies Gott mit uns an, dass Gott mit aller seiner Kraft und mit aller seiner Fülle auf unsere Seite getreten ist, sich mit uns verbindet, sich mit uns einlässt, sein Vermögen und seine Kraft zu unserer Errettung, zu unserem Schutz, zu unserem Heil anwendet. Wer sieht nicht, dass dies unaussprechlich Großes ist, was wir doch gar nie, ja wie soll ich sagen, in dieser Weise hochschätzen. Wir können es eigentlich gar nicht so ermessen, außer wir sind irgendwo in den dunklen Tälern des Leidens, der Verleumdung und ja, des Verkanntwerdens hineingesperrt. Dann wird uns dieses Ich bin mit dir, dieses L, dieses im weiteren Sinne Gott mit uns ersichtlich. Aber wenn es uns gut geht, dann verflacht das alles oft. Gott mit uns. Wo haben wir das in der Heiligen Schrift? Wir sehen auf Jakob, 1. Mose 28, 15. Jakob ist auf der Flucht und dann hat er einen Stein als Kopfkissen. Diese Himmelsleiter erscheint ihm und er bekommt das Wort zugesprochen. Ich bin mit dir, Gott mit uns. Ich will dich behüten, wo du hinziehst, und ich will dich auch nicht verlassen noch versäumen und will dich auch wieder zurückbringen, dort, wo du ausgezogen bist. Und gerade in der tiefsten Angst vor seinem Bruder, nachdem er Laban schon den Abschied gegeben hat und gehen musste, sieht er jetzt seinen Bruder vor sich, und in dieser großen Not fängt er an zu schreien und zu beten und Gott das auch vorzuhalten, zu sagen, du hast mir verheißen, du willst mit mir sein. 1. Mose 32,9. Im 39. Kapitel 1. Mose, Vers 2, heißt es vom Josef, der Herr war mit Josef. Es ist ein Kapitel, wo ganz oft da steht, der Herr war mit Josef. Ob er bei Potiphar war, oder ob er verschachert wurde, oder ob er nachher im Gefängnis landete, immer wieder haben wir es, der Herr war mit ihm. Und dann heißt es in Jesaja 43, wenn du durchs Wasser gehst, will ich nicht bei dir sein. Oder? Natürlich will ich bei dir sein. Ja? Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Natürlich, ich will mit dir sein. Und jetzt begrüßt dieser Engel nicht nur den Josef im Traum, ja, begrüßen kann man fast nicht sagen, aber die Maria begrüßt er, und es heißt dann auch, der Herr ist mit dir. Du Gebenedeite, du Gesegnete unter den Frauen. Und vom Gegenteil spricht Psalm 124, wo der Herr nicht bei uns wäre. So sage Israel, wo der Herr nicht bei uns wäre. Wenn Menschen gegen uns auftreten, wenn ihr Zorn gegen uns ergrimmt, uns Wasser ersäufen, Ströme gingen über unsere Seele, aber unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben gestern den Psalm 121 uns kurz aufgesagt. Ja, und genau das ist das. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt nicht von uns, sie kommt von dem, der mit uns ist, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dies Immanuel, Gott mit uns, bezeichnet die gnadenreiche Gegenwart Gottes. Er wird uns alles geben, ja, was wir brauchen. Gott ist bei uns, und dann haben wir nichts zu fürchten. Ich könnte jetzt natürlich noch die ganzen Kriege und David und durchgehen, wo wir dieses auch immer wieder lesen können. Gott ist mit uns. Wann ist er mit uns? Wenn wir mit ihm sind, ja, also es ist nicht das Gießkannenprinzip, sondern nicht Jakobus sagt das. Wende dich zu ihm, dann wendet er sich auch zu dir hin. Diese gesegnete Gegenwart bei seinem Volk hat herrliche Wirkungen. Müssen wir in den Streit, ist der Herr mit uns. So werden wir alles weit überwinden. Unsere Feinde mögen sein, wer sie wollen. Müssen wir vor Gericht? Der Herr ist mit uns. Wer will uns verdammen, wenn er uns gerecht macht? Sollen wir stark werden? Ist der Herr mit uns? Wie leicht wird es uns dann werden, auch in dieser Stärke dann zu handeln? Und wirklich, die Geburt Jesu ist ein Beweis, dass der Herr mit uns ist. Beweis, den wir mit Augen sehen, mit Händen greifen können. 1. Johannes 1, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn betastet. Sogar das war möglich. Und von da an heißt es bei Johannes, Gott ist gnädig. Einer unserer Söhne ist so genannt. Ja, und Gott ist gnädig. Und wir werden sehen, was da noch draus wird. Er hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wir sehen auch hier diese positive Formulierung. Er hätte auch sagen können, alle, die nicht an ihn glauben, gehen in die Hölle. Nein, er sagt, alle, die an ihn glauben, werden. Also dieses positive Element überwiegt, und er möchte uns herauslocken aus der Enge in die Weite. Der Name Immanuel ist so etwas, wo wir völlig beruhigt sein können. Unser ewiger Trost, letztendlich dort auch zu finden ist. Ein dritter Punkt. Wir hatten jetzt Gott mit uns, jetzt Gott für uns. Es rückt uns immer näher. Merkt ihr das? Der äußere Kreis, der innere und dann der enge und dann der innere Kreis. Ich habe es extra auch so ausgesucht. So erfreulich dieser Name und ermutigend es ist, wir haben diese im näheren Sinne Gott für uns wollen wir erwägen, und zwar in diesem Bereich, dass er Gott für uns ist. Genau. Dieser Name bezeichnet eigentlich eine ganz innige Vereinigung Gottes mit den Menschen, und zwar erstens im Fleisch. Und dann wollen wir die anderen Punkte noch ein wenig näher anschauen. Der ewige Sohn Gottes, Jesus Christus, heißt Immanuel, weil er sich mit dem Fleisch verbunden hat. Gott für uns. Er ist das Wort, das im Anfang bei Gott war, durch welches alles gemacht ist, und ohne dasselbe ist nichts gemacht. Und dieses ewige Wort ist Fleisch geworden, hat sein Zelt, sagt Johannes, hier aufgeschlagen, unter uns, bei und in uns. Und das ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist das, was Paulus letztendlich als ein Lobgesang hier uns mitteilt. Und so wie Fleisch und Blut haben, ist Christus letztendlich genau auch so in Fleisch und Blut zu uns gekommen, für uns. Und wodurch wurde Gott ein Mensch? Das wollen wir uns doch jetzt noch einmal ganz kurz vergegenwärtigen. Dadurch, dass er die menschliche Natur angenommen hat, deswegen musste er von einer Jungfrau geboren werden. Ja, und das hat Jesaja verkündigt. Siehe, eine Jungfrau. Lass die modernen Theologen da irgendwelche anderen Sprüche machen. Junge Frauen, was weiß ich alles. Mag alles sein, das lässt sich auch übersetzen. Ja, aber wenn wir es von diesem gesamten Kontext her sehen, aus dem Neuen Testament her, müssen wir sagen, hier meint eindeutig der Jesaja auch eine Jungfrau, die schwanger wird. Und diese menschliche Natur hat lässt sich in zwei Stücken unterscheiden. Er hat nämlich keinen menschlichen Vater und keine Sünde. Das ist das, was ihn von uns, von unserer Natur her noch trennt, von dem Menschsein. Wir haben in 1. Mose 15 schon die Andeutung bei Abraham, dieser Melchisedek, dem Abraham ein Opfer gibt und den Zehnten gibt, und dieser Melchisedek ist ohne Anfang und ohne Ende. Er kommt einfach in die Zeitgeschichte hinein und verschwindet wieder aus dieser Zeitgeschichte. Und wer den Hebräerbrief anschaut, der sieht, wie Paulus letztendlich hier Christus auch im Alten Testament abbildet, ja, der keinen Namen oder der keine Herkunft hat, weil er von Ewigkeit her ist. Und dieses ist eben das, was Christus auch auszeichnet, keinen menschlichen Vater, einen himmlischen Vater wohl, aber keinen menschlichen Vater. Und wir müssen jetzt über seine menschliche Gestalt auch hinausschauen. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Da entfaltet sich etwas von dieser Ewigkeitsperspektive, die uns hier deutlich gemacht wird. Wozu war er Mensch? Der Ewige fängt an, seine Existenz in Jahren auszubreiten und zu rechnen. Das Unermessliche, ohne Ende, ohne Ziel, ohne Raum und ohne Zeit, lässt sich hineinzwängen, in ein Maß einschränken. Der Gott der Geister wird mit Händen betastet, mit Augen gesehen. Derjenige, welcher die Freude selbst ist, weint. Das ewige Leben stirbt. Wir merken, das ist alles das, was die Ewigkeit letztendlich ausmacht, und sie zwängt sich hier in dieses Menschsein hinein. Zu welchem Zweck passiert das alles? ja, und zwar ein vierfaches Gott für uns. Wir haben in ihm ein Haupt, ein Bürgen, einen Versöhner und einen Schatz. Ich möchte diese drei Sachen auch noch, die vier Sachen ein wenig beleuchten. Dadurch, dass Gott, und es geht jetzt immer um dieses für uns, mit uns war der erste Punkt, für uns der zweite, in uns der dritte. Jetzt dieses für uns. Dadurch, dass Gott Mensch geworden ist, Gott mit uns, hat unser Geschlecht, unser menschliches Geschlecht, jetzt ein neues Haupt bekommen. Das Haupt ist am menschlichen Körper natürlich ohne Haupt, ne, können wir machen, was wir wollen. Eine Hand kannst du verlieren, ein Fuß kannst du auch verlieren, die Leber kannst du nicht verlieren, aber die Milz können sie rausmachen und so weiter. Das geht alles. Ja. Aber ohne Haupt ist gar nichts da. Ein Verein, ein Staat ohne Haupt besteht nicht. Ein Leib ohne Haupt ist tot, und Adam ist unser erstes natürliches Haupt gewesen. Gemacht von der Erde und irdisch unter das Gesetz getan und unbeständig. In Adam sind wir alle verloren. Das muss man sehen. Deswegen kann es auch nur zwei Wege geben. Einen Weg in die Rettung und ein anderer Weg, der ewig verloren geht. In Adam sind wir alle gestorben, alle sündig. In ihm sind wir alle unter dem Fluch letztendlich geraten. Durch unsere Abstammung sind wir auch geneigt, immer das Gesetz zu übertreten. Und es ist unter allen seinen Nachkommen kein einziger, weil Nachkomme Adams, der irgendwie gerecht werden könnte. Und jetzt fragt ja Jesaja, glaube ich, oder Hesekiel, wer will in den Riss treten? Und dann heißt es dort, ich fand keinen. Bis auf den einen, der aus dem Himmel kam und kommt. Ja? Und dieser herrliche Stand, dass jetzt das verlorene Paradies, ja, wo das Gesetz in unseren Herzen eingegraben ist, wieder gefunden werden kann. Das ist das Ungeheuerliche. Das Gesetz klagt uns immer an. Unser Gewissen klagt uns immer an. Die Lust klagt uns immer an. Und wir haben nie Kraft, dieses Gesetz zu halten. Und das bedeutet eigentlich, wir sind deswegen alle verloren. Und jetzt ist Gott nicht gesonnen, wie soll ich sagen, uns durch die Hintertür das Paradies aufzumachen und sagen, wir machen noch ein bisschen, komm, ein bisschen retuschieren. Und so, dann wird das schon irgendwie, ja, oder irgendwie in einen paradiesischen Stand zurückzuversetzen. Nein, jetzt fängt Gott an, ein ganz neues, etwas unvorher, für keinen einsehbaren zu schaffen, nämlich durch die Wiedergeburt, durch diesen zweiten Menschen, durch diesen zweiten Adam. Das macht das ja auch aus, dass keine andere Religion, alle anderen Religionen versuchen, den hinten irgendwo noch das kleine Türchen in das Paradies zu finden, und das gibt es nicht. Gott sagt, es muss etwas ganz Neues sein. Und dieser herrliche Stand, der wird ohne unser Zutun, ohne dass wir irgend nur einen Finger krümmen, letztendlich getan. Und dieser Immanuel bereitet uns letztendlich dieses vor. Dieser zweite Adam, der uns jetzt zum Haupt gegeben ist, der uns wieder, ja, wie soll ich sagen, das Bild des Irdischen verwandelt in das Bild des Himmlischen. Und den Segen, den wir letztendlich auch aus diesem Geheimnis haben, das Bild des Himmlischen, haben wir in Römer 5, ja. Hier stellt der Apostel seine zwei Häupter gegenüber. Der erste Mensch, was kommt daher? Sünde, Übertretung, Ungehorsam, Unheil, Verderben, Tod, Verdammnis, welche natürlich alle seine Nachkommen auch an sich tragen. Da nützt auch alles Kaschieren und, wie soll ich sagen, Meißeln und dergleichen mehr nichts. Ja, das bleibt so, wir sind und bleiben Todgeweihte und Verurteilte. Und durch den zweiten Menschen Christus, den Herrn vom Himmel, setzt der Apostel jetzt im Römer 5, im gleichen Kapitel, den Gehorsam, die Gnade, die Gerechtigkeit, Leben und Rechtfertigung des Lebens durch den zweiten Menschen Jesus Christus. Und dieses Übergewicht über den ersten Adam ist so groß, ja, dass dadurch letztendlich Gott auch seine Gerechtigkeit durch den Glauben, durch diesen neuen Immanuel uns zusprechen kann. Und durch dieses Haupt werden wir Glieder, nicht durch die natürlichen, sondern durch die geistliche, durch die Wiedergeburt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, habe im Kolosser 1 noch am Ende. Und aus diesem Haupt fließt uns alles zu, was in dem Haupt selber auch da ist. Christus hat nie etwas für sich alleine. Christus hat immer alles nur zum Weggeben. Das ist das Sensationelle. Wir sind ja immer vom Stamme Nimm. Der Schwabe, der schwimmt, ja, weißt du, wie der schwimmt, ne? Der schwimmt so, der Schwabe. Ja, so, ne? Wir raffen alles an uns. Ja? Und Christus macht es immer andersrum. Er gibt alles weg, was er nur irgendwie hat, dass er. Und darin ist auch seine große Befriedigung, Gerechtigkeit und Leben. Das ist das Höchste, was wir überhaupt bekommen können. Und an dieses Haupt haben wir uns zu halten. Und in diesem Haupt liegt auch, Kolosser 2, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wenn etwas voll ist, ich habe es schon mal gesagt heute bei den Tassen, beim Einschenken vom Tee sieht man es ja immer nicht, dann schreien sie immer, oh, nicht so viel, halt, 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 sonst schwappt es über. Bei Gott ist das anders. Je mehr du verlangen und haben möchtest, desto mehr, noch mehr kriegst du. Und das ist das Wunderbare. Die Fülle, die dort abgebildet ist in Christus, ist für uns durch diesen Immanuel gegeben. Ein zweites. Jetzt haben wir in dem Immanuel einen Bürgen bekommen. Und er erfüllt alle Verbindlichkeiten, die wir eigentlich vor Gott ja, zeigen müssten oder ausschütten müssten. Das hat dieser Immanuel getan, sowohl durch den Gehorsam als durch sein Leiden. Diese beiden Komponenten. Er hat die ganze Schuld, die Verbindlichkeit unseres Lebens so abgetragen, dass er am Kreuz ausriefen konnte, Tetelestai, bezahlt. Der Bezahlstempel ist jetzt in die Welt hinausgerufen, oder man könnte sagen, es ist vollbracht. Und wir werden ermahnt, uns nicht wieder fangen zu lassen in dieses knechtische Joch der Sünde. Ein drittes, was wir bei diesem Gott für uns erkennen, in diesem Immanuel haben wir den Versöhner. Dieser Name bedeutet auch, Gott war in Christus. Und was er da an, hat er anderes getan, als dass er die Welt mit sich selber versöhnte. Wir können uns nicht mit Gott versöhnen. Er hat es für uns letztendlich getan, indem er dir die Sünde nicht zurechnet. Die hat er auf Christus gelegt. Ja? Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Gott für uns, er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit werden. Sein Leib war das Opfer. Haben wir dadurch nicht in ihm die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Sünden? Deswegen können wir jetzt auch freimütig vor diesen Thron der Gnade hinzutreten, denn es ist erschienen der. Warum ist Jesus noch gekommen? Um die Werke des Teufels, 1. Johannes 3, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das Werk des Teufels besteht darin, uns ewig in der Hölle zu binden. Und jetzt können wir vom Himmel, von der Hölle in den Himmel mit einem Schlage versetzt werden. Und er ist natürlich auch alttestamentlich gesehen der Gnadenstuhl in seinem Blut, Römer 3, 24, 25 haben wir das. Ein viertes noch, was wir hier Gott für uns haben, in diesem Immanuel ist ein unendlicher Schatz im Acker der auserwählten Menschheit hineingelegt. Ist doch wunderbar. Er ist ein kostbarer Sauerteig, um die Menschheit ganz in seiner Kraft, Herrlichkeit und mit seinem Leben zu durchdringen. Sein Reichtum ist unerforschlich. Also ist auch sein Volk unendlich reicher und mächtiger und mehr wert als alles andere. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Wir sehen ja immer die Schönheit dieser Natur, dieses Lebens, den Reichtum, wie geht es uns so gut. Ja? Und das ist alles, Paulus sagt das kann man alles in die Tonne tun. Das ist alles nicht der Rede wert über den Reichtum, den uns unser Herr Jesus letztendlich geben möchte. Wahr ist, wir sind arm, schwach und elend. Und das kann man sich auch ruhig eingestehen. Und mit unserem Immanuel rühmen wir uns unserer überschwänglichen Kraft und ewigen Herrlichkeit. Und deswegen kann Paulus auch sagen, ich rühme mich meiner Schwachheit, weil die Kraft Christi in mir wohnt. Und deswegen können wir uns dieser übermächtigen Kraft durch den Immanuel auch rühmen. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont und uns will er damit auch alles geben. Deswegen sagte ich auch vorhin, Christus will nichts für sich behalten. Er will immer alles an die Seinen weitergeben. Lasst uns rufen, hier ist Immanuel, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und überfließend. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter in den innersten Kreis hinein, im innersten Sinne, Gott in uns. Wenn das für uns wäre, ist ja gut und Gott auch mit uns, da bleiben wir immer noch außen vor. Jetzt gehen wir in den innersten Sinn und Kreis hinein, Gott in uns. Was für Personen sind hier gemeint? Bei Jesaja heißt es, die Jungfrau hat einen Sohn geboren und wird ihn so nennen. Matthäus belehrt uns, dass sie das im Namen der gesamten Kreuzesgemeinde tun wird. Das heißt, dieser Sohn ist für die Kreuzesgemeinde geboren und alle, die jetzt ihm gehören, dieser Kreuzesgemeinde angehören, werden ihn auch so nennen, Immanuel. Es sind die Armen im Geiste, die Elenden, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, welche Barmherzigkeit begehren und die da glauben. Und das bedeutet ja nichts Geringes. Man darf dazu weit mehr als einer geübten Zunge. Dieses, sagt uns Hosea, bekommen wir letztendlich nur durch den Heiligen Geist. Ich will sie locken in die Wüste führen, freundlich mit ihnen reden und dann werden sie singen und mich heißen, mein Mann. Ich will mich ihrer erbarmen und dann werden sie sagen, du bist mein Gott. Und indem wir mein Gott sagen können, ist dieser Immanuel nicht nur für uns und mit uns, sondern in uns, Gott in uns. Und nur auf dem Wege lernen wir diesen Immanuel auch kennen. Wenn wir anerkennen, dass wir fern von ihm sind, wenn wir abtrünnig sind, wenn wir verloren sind, wenn wir einsehen, dass unser größtes Unglück sein würde, wenn wir in diesem verlorenen Zustand verharren. Und wenn wir erkennen, dass es in uns nichts gibt, was wir an Mitteln einsetzen könnten, um uns aus diesem Dilemma der Gottesferne herauszuholen. Wenn wir begreifen, dass wir nicht einmal tüchtig sind, aus uns selbst etwas zu denken, geschweige denn zu tun. Dies macht den Menschen zu einem Kranken, zu einem Sünder, der Immanuel nach Immanuel schreit, zu einem Verlorenen, der sucht und gerettet werden möchte. Er ist gewissermaßen schon gerettet, wenn er sich so fühlt, dass er sich in der Hölle wähnt. Und dann werden wir mit Freuden einsehen, dass dieses Gott mit uns, Manuel, Immanuel, ein Gott in uns werden kann. Und das bringt eine ungeheuerliche Veränderung mit sich. Gott in uns, Gott mit uns, sagt Paulus, wer mag wider uns sein? Lernen wir das doch aussprechen, Immanuel, so finden wir auch gebahnte Wege, wo kein Weg ist. Wer will uns dann scheiden von der Liebe Gottes? Da haben wir es, ja. Christus ist Gott mit uns, bei uns, für uns und letztendlich auch in uns. Das ist völlig Das ist nicht ein buddhistisches Kramen nach irgendwelchen göttlichen Sphären, die da noch irgendwo in uns wären, sondern dieses Gott mit und in uns ist dann Realität, weil Christus und der Vater selber in uns Wohnung nehmen wollen. Johannes 14, 23, wir haben es letzten Samstag auch ein wenig betrachtet. Er will Wohnung machen in dir, in mir. Er will diesen himmlischen Lebenskeim uns wiedergeben und der entfaltet sich dann. Verändert euer Wesen durch die Erneuerung eurer Sinne, sagt Römer 12, Vers 2. Und unsere Seele soll letztendlich neu geboren werden. Das ist geboren von oben, Anataoeos, ja, von Neuem, von oben her geboren werden. Ein Leben aus Gott, ein himmlisches Wesen soll in uns geboren werden, weil Christus uns, weil wir jetzt hineingepflanzt sind in den Baum, in den Lebensbaum, den Christus letztendlich verkörpert. Und unsere Seele soll ein Tempel dieses Heiligen Geistes werden, eine Hütte Gottes bei den Menschen. Ja, dass doch dieses Wort Christi in uns Raum greifen könnte. Unser Christsein darf nicht nur im Herr, Herr sagen bestehen, sondern dass wir uns auch als Kinder Gottes in dieser Welt dann bewähren und den Willen des Vaters tun können und wollen. Und so gebe keiner sich damit zufrieden, bis er die Kraft des Heiligen Geistes, den uns der Sohn, dieses geborene Kind, geben wird. Und dieses heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Auch als seinen Immanuel, Jesaja 9, haben wir diese ganzen Begrifflichkeiten. Ja, und dann steht uns all das, was dort in Jesaja 9 steht, von dem Immanuel auch alles zur Verfügung. Nicht ohne ihn, sondern immer nur in Verbindung mit ihm. Und dann bekommen wir eine Zuversicht in unser Herz und eine freudige Liebe, die ausrufen kann, Gott mit uns, Gott in uns. Liebe Freunde, Immanuel, Gott mit uns, das soll uns der Wahlspruch sein, je mehr wir leben. Gott bei uns, das wollen wir im Glauben immer wieder neu fassen und Christus in uns als eine Realität und als eine dankbare Größe für unser Leben annehmen. Gott in uns wohnen, das ist etwas Ungeheuerliches, dass er in mir, dem Thomas, wohnen möchte. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vorstellen ist auch nicht das Thema. Wir wollen es dankbar annehmen, dass es so ist und auch unser ganzes Leben auf dieser Pilgerfahrt einrichten, auf diesen Zustand Christus in uns, für uns und mit uns. Der Dichter sagt, Immanuel, blick auf uns Pilger alle und schaffe, dass dir jeglicher gefalle. Wir stehen hier vor deinem Angesicht. O guter Hirt, verstoß die deinen nicht. Immanuel, erhör uns arme Sünder. Immanuel, erquicke deine Kinder. Immanuel, komm, mach dir uns gleich. Immanuel, gib uns dein Himmelreich. Amen.